RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Wir sind schon ein ganzes Stück weiter, als ich eigentlich dachte, ein ganzes Stück weiter, was die Pflanzen angeht, die wir essen. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht, einfach in die Suchmaske eingegeben, Rezepte mit Algen. Und ich habe 1197 Rezeptideen sofort bekommen. Wie sieht das mit Quallen aus? Werde ich da auch bald so viele Rezepte finden? Und wie aufgeschlossen sind wir da eigentlich? Und warum sollen wir das alles essen? Das sind Fragen, die mein heutiger Gast beantworten kann, Professor Monika Schreiner. Ist Agrarwissenschaftlerin. Sie ist vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren. Unser gefährlicher Gedanke heißt deswegen heute: In Zukunft werden wir essen, was uns heute noch nicht schmeckt.
Ich sage Ihnen, es wird schmecken. Wir hätten zum Beispiel Quallenproteine in Pasta drin oder im Brot drin oder in Chips. Sie schmecken natürlich eine ganz andere sensorische Note, als sie vielleicht gewohnt sind. Aber es ist ein tradiertes Lebensmittel, an das wir gewohnt sind, was unserer Genusskultur entspricht.
Frau Professor Schreiner, als Sie 1988 Ihr Studium abgeschlossen haben, haben Sie da schon in diesen Dimensionen gedacht oder was gab es da, wenn Sie in Ihre WG oder in Ihre Studentenwohnung zurückgekehrt sind? Haben Sie da mit Algen schon gekocht?
Nein, natürlich überhaupt noch nicht, muss ich zugeben. Aber die Zeiten ändern sich und ja, es ist schon ein neues Food geworden, die Algen mit in ganz verschiedene Rezepte aufzunehmen. Und ich denke, wir sind auch schon vielfältig dran gewöhnt. Wenn ich denke, Sushi ist doch gang und gäbe schon, finden Sie sogar schon im Supermarkt oder die Miso-Suppe. Von da rein, ich denke, wir kriegen viele Anregungen der Zeit aus anderen Kulturen.
Die das tatsächlich schon essen, ich habe jetzt auch noch mal Quinoa nachgeguckt. Es gibt ja, ich glaube, das war noch der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der hat, ich glaube, 2013 zum Jahr des Quinoa erklärt. Also eine Pflanze, die vom Gänsefußgewächs kommt und bis auf 4200 Meter wächst.
Top recherchiert, ja, sehr
ich dachte,
gut.
Wenn Professor Schreiner kommt, dann wollen wir hier nicht abstinken. Das war der Gedanke dabei. Aber das sind ja tatsächlich Sachen, die sind neu. Deswegen stellen wir das jetzt mal vom Kopf auf die Füße. Wir haben gesagt, Rezepte mit Algen gibt es schon. Aber warum ist das alles nötig? Warum gibt es dieses Food for Future, also das Essen für die Zukunft Konsortium, dessen Koordinatorin Sie sind, Frau Professor Schreiner?
Ja, da sind es eigentlich einige Sachen, die von globaler Bedeutung sind. Einmal ist ganz klar, wir werden eine wachsende Weltbevölkerung haben, 2050 fast 10 Milliarden und die werden überwiegend in Städten leben. Und dann kommt noch hinzu, wir haben immer knapper werdende natürliche Ressourcen. Denken Sie an Frischwasser. Wir haben jetzt schon eine Wasserstrategie hier in Deutschland. Oder die Ackerflächen, auch die werden immer knapper, weil Begehrlichkeiten von anderer Seite sind, was mit Ackerflächen passieren könnte. Ja, und letztendlich haben wir immer noch ungelöste Folgen vom Klimawandel. Denken Sie an die Dürren, die wir hatten, die trockenen Sommer, nicht gerade diesen Winter, aber davor, trockene Sommer, Überschwemmungen oder die ganzen Flächenbrände. Letztendlich können das die jetzigen traditionellen Agrarsysteme nicht mehr bewältigen, Ernährungssicherheit zu garantieren. Und deswegen müssen wir einfach neu denken.
Aber was ist es, wenn jetzt jemand kommt, der verschränkt die Arme vor der Brust und sagt, Frau Professor Schreiner, Sie wissen es doch auch. Wir haben doch Niederlande beispielsweise. In den Niederlanden kaum relevanten oder besonders tollen Boden. Aber natürlich kriegen wir von da seit Jahr und Tag aus den Gewächshäusern natürlich die Pilze, aber vor allen Dingen auch die Tomaten. Das heißt, wir haben doch immer eine Möglichkeit gefunden. Und diese Gewächshäuser, das hat doch mit Boden und Bodenbeschaffenheit und Klima dann letztlich nichts zu tun, weil das Klima schaffe ich selbst, den Boden schaffe ich selbst und im Gewächshaus wachsen meine Tomaten.
Da folge ich überhaupt nicht so. Denn im Gewächshaus sind sie natürlich im gewissen Sinne unabhängig von den Umweltbedingungen. Aber wenn es sehr warm ist, dann müssen sie kühlen. Und wenn es eben kalt draußen ist, müssen sie es heizen, um einfach die Tomate wachsen zu lassen oder die Gurke. Nichts ist umsonst. Und Dünger brauchen sie auch. Und von da rein haben sie durchaus auch immer das Problem, inwieweit erneuere ich die Substrate. All das ist immer etwas, was nicht zirkulär läuft, was immer wieder neu verwendet wird und wieder neu in das System eingebracht werden muss. Gerade das wollen wir verhindern. Das wollen wir lösen. Wir wollen nicht immer in linearen Prozessen denken, sondern eigentlich in zirkulären Prozessen, damit wir sowas haben wie Zero Waste, wenn das möglich ist. Daran arbeiten wir.
Jetzt hat das einen englischen Begriff. Landwirtschaft, wie sie betrieben worden ist und wie sie oft romantisiert wird, meinetwegen vor 100 oder 150 Jahren. Das heißt, ich bin der Bauer und ich ernähre mein Dorf und die weitere Umgebung. Ist das zirkulär gewesen?
Ja und nein. Wenn ich wirklich noch einen Bauern habe, der Pflanzen anzieht, Pflanzen kultiviert, Tiere hält und auch wirklich das alles schön miteinander kombiniert, auch noch schön seine angebauten Kulturen immer wechselt und nicht immer nur ein und die gleiche Monokultur hat, da mag das noch sein. Aber je mehr und je vielfältiger sie produzieren müssen, mit immer kleiner werdenden Flächen für immer mehr Menschen, desto herausfordernder wird das und desto mehr Ressourcen brauchen sie.
Jetzt kommen wir nochmal auf das zurück oder gehen wir mal ganz nah ran an die Pflanzen, an das Gemüse, was wir tatsächlich essen. Also Pflanzen verfügen über Stoffe, die ihnen selbst taugen, uns aber beispielsweise auch, wie jetzt nehmen wir mal, das ist glaube ich ziemlich den allermeisten bekannt, Carotinoide. Die sind gut, inwiefern denn für uns? Weil das, ich meine, das wird einem seit Kindertagen gesagt, man glaubt es eigentlich nie wirklich. Oder weil man es seit Kindertagen hört, dass Gemüse so wahnsinnig gesund ist, lässt man es sich mal gepflegt den Puckel runterrutschen und denkt sich, nein, eine Boulette, die ist richtig gut für mich, weil das spüre ich, während ich sie esse. Aber Sie können uns tatsächlich auch chemisch erklären oder biologisch erklären, warum ein Gemüse, warum eine Möhre für mich besser ist.
Ich will nicht sagen besser, aber warum sie nicht schlecht ist in Ihrem Ernährungsplan ist, das würde ich durchaus raten. Pflanzen produzieren diese, was sie nennen, Carotinoide zum Beispiel, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und die produzieren sie, weil Pflanzen müssen mit ihrer Umgebungsbedingung, die sie haben, zurechtkommen. Die können ja nicht weglaufen. Sie können also nicht ins Wohnzimmer gehen und das schön warm machen. Geht nicht. Ne? Oder wenn zu viel Sonne ist. Geht nicht. Sie müssen dort bleiben, wo sie sind. Und da produzieren sie eben sogenannte sekundäre Inhaltsstoffe, um damit klarzukommen. Und Carotinoide produziert die Pflanze ja unter anderem eben, um sich gegen zu starke Sonnenstrahlung zu schützen. Und andererseits macht sie das zum Selbstzweck. Andererseits, wenn wir das essen, ist das auch für uns gut. Die haben sogenannte protektive Wirkung, gesundheitsfördernde Wirkung. Sie alle kennen Beta-Carotin als Provitamin A, essentiell für uns für die Vitamin-A-Bildung. Mhm. Also ab und zu mal eine Möhre essen und nicht nur eine, sondern mehr wäre schon nicht schlecht.
Wie ist es mit den Farbstoffen, beispielsweise in Tomaten? Wenn ich das richtig weiß, richtig gelesen habe, ist das Lycopin.
Es gehört auch zu der Gruppe der Carotinoide.
Also gehört damit ja, rein genau, und es ist genau dieser Stoff. Und auch das ist gut für mich, weil auch da... Dann haben wir viel zu viele Zeitschriften und Verbrauchersendungen und was nicht alles, wo darauf hingewiesen wird, da müsste man jetzt plötzlich vorsichtig sein mit der und der Haut und da müsste man aber aufpassen und die müsste man aber besonders essen.
Ja, aber Carotinoide ist nicht schlecht, vor allen Dingen auch, wenn Sie zunehmend ein fortgeschrittenes Alter haben, brauchen Sie einen höheren Carotinoid-Status für Ihre Gesundheit. Ja, also essen Sie mehr. Und Sie können das ja auch mit einer Boulette kombinieren. Also von da herein schließt sich das ja nicht aus. Ich möchte immer nicht auf dieses Ja-Nein raus, also Gemüse oder Fleisch, Vegetarier oder Fleischesser. Ich finde diese Polarisierung überhaupt nicht gut. Es geht darum, das Beste aus vielen Welten miteinander zu kombinieren.
Könnte man sich denn, also das haben Sie ja sehr genau untersucht oder wissen Sie sehr genau, die Böden werden salziger. Kann man nicht davon ausgehen, dass sich Pflanzen, gerade so wie Sie es eben geschildert haben, dass Pflanzen sich ohnehin anpassen, wir uns also darauf verlassen können, dass wir auf die eine oder andere Weise Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl und all diese Sachen da haben werden?
Ich glaube, da muss man in längeren Zeiträumen denken, dass sich einfach durch die natürliche Evolution so eine Anpassung ergibt. Übrigens, als ich promoviert habe, das war vor, ich glaube eher in den 80er, 90er Jahren, da habe ich über Salzstress promoviert.
Salzstress?
Ja, genau, also über salzhaltige Böden und es gibt in Pflanzen sogenannte Halophyten, mit denen wir arbeiten, die kommen prima mit solchen salzangereicherten Böden zurecht. Andere Pflanzen eben überhaupt nicht und da denken wir einfach, okay, warum nicht gleich auf Halophyten setzen, auf Pflanzen, die mit Salzstandorten sehr gut zurechtkommen. Und vielleicht noch den Bogen zu schlagen, wir arbeiten eben mit solchen salinen Kulturen oder Nahrungsquellen wie diesen Halophyten, Algen, wir arbeiten auch mit Quallen, einfach weil wir denken, wir müssen in Zukunft das Frischwasser einsparen. Wir haben aber Salzwasser zur Verfügung, nicht nur aus dem Meer, sondern auch aus natürlichen Thermalquellen. Hier gerade in Brandenburg gibt es ziemlich viel. Und da versuchen wir dann eben, ja, in diesem Sinne nachhaltiger zu produzieren.
Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, da Sie am Landesinstitut für Gemüse- und Zierpflanzenbau sind, könnte man auf den Gedanken kommen, dass Sie darüber nachgedacht haben, darüber geforscht haben lange Zeit, wie veredle ich die Tomate oder noch heimischer, wie mache ich eine noch tollere Gurke, wie verhelfe ich einer noch tolleren Gurke auf die Welt. Jetzt sagen Sie uns gerade, oder das weiß ich, deswegen sitzen wir hier zusammen, dass Sie nach Alternativen suchen. Also meinetwegen Quellerpflanzen, Algen, wie Sie schon genannt haben, das wir gleich im Einzelnen nochmal durchgehen. Die Bemühung um die neue Pflanze, um die womöglich nutzbare Pflanze, ist das so peu à peu gekommen oder haben Sie da immer mal einen Strich drunter gemacht und haben gesagt, so Leute, nur mit Gurken, nur mit Kopfsalat werden wir wegen des Salzstresses, wegen anderer Umweltfaktoren, die neu sind, nicht mehr weiterkommen?
Nee, ganz so war es nicht. Vielleicht ist es eher die sekundären Pflanzenstoffe, die uns dazu gebracht haben. Als Agrarwissenschaftlerin haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie können wir die einfach in den verschiedenen Gemüsearten anreichern, weil wir eben gerne gesundheitsfördernde Lebensmittel oder Gemüse produzieren wollen. Und wenn Sie das machen, dann arbeiten Sie im Grunde an der Schnittstelle zwischen Pflanze und Mensch. Wir haben dann sehr schnell uns mit Humanwissenschaftlern zusammengetan, die im Bereich menschlicher Ernährung arbeiten und haben eben gesehen, wie wirkt sich das dann aus? Wie können Sekundärmetabolite eben positiv sich auf die menschliche Gesundheit auswirken? Können antidiabetogen sein, antikanzerogen, was auch immer. Und wenn Sie sich damit beschäftigen, dann denken Sie unwillkürlich auch daran, wenn Sie all diese Probleme, die wir vorher zu Anfang unseres Gesprächs aufgelistet haben, dann geht es eigentlich darum, es wäre doch wunderbar, wenn ich also Lebensmittel oder Pflanzen kreieren könnte, die sind gesundheitsfördernd, die sind nachhaltig, die sind im Geschmack vielleicht auch nochmal mit ganz neuen Komponenten versehen. Warum kann ich das nicht alles mischen? Und so sind wir zu Future Food gekommen.
Future Food ist das, worüber wir auch wirklich reden wollen. In Zukunft werden wir essen, was uns heute noch nicht schmeckt, ist unser gefährlicher Gedanke. Nur kurz vorher nochmal, Frau Professor Schreiner, wenn man jetzt sagt, wir definieren oder wir geben eine Art Sortiment von zukünftigen Nahrungsmitteln, dann muss man ja zurückgucken, wenn man eine Inventur macht und sagt, was liegt jetzt im Moment, wenn ich in den Supermarkt gehe, im Gemüseregal. Gibt es denn dabei Pflanzen, von denen Sie jetzt schon sagen können, Freunde, das können wir in 15 Jahren nicht mehr haben, uns nicht mehr leisten und das sind speziell die Sachen, die wir durch Wildkohl ersetzen werden?
Nee, so denke ich nicht. Ich glaube, es wird immer dieses reichhaltige Sortiment geben und das wird sogar noch vielfältiger werden, nämlich mit dem, was wir machen als alternative Nahrungsquellen. Die Frage ist noch, ob es in diesen Mengen angeboten wird und zu welchem Preis. Mhm. Aber letztendlich werden die Konsumentinnen und Konsumenten immer noch entscheiden können von einem großen Portfolio, was will ich haben und müssen ihre Präferenzen selber wählen. Ist es der Preis, ist es die Nachhaltigkeit, ist es der Geschmack, was auch immer.
Da muss ich Ihnen jetzt eine Frage aus persönlicher Betroffenheit stellen. In welcher Gefahr schwebt die Kartoffel?
Kartoffel ist kein Gemüse, jedenfalls bei uns in Deutschland nicht. Aber ich denke auch
das
bei...
Das ist kein Gemüse?
Nein, das ist kein Gemüse.
Kartoffel
ist eine eigene Kategorie hier in Deutschland.
Die Kartoffel ist eine eigene, die gehört nicht zum Gemüse?
Nein, das wäre, wenn Sie in den USA sind, dann ist es Gemüse.
Aha. Das heißt, ich müsste im Prinzip naseweis hingehen und in meinem Supermarkt den Menschen, der für die Gemüsesache verantwortlich ist, sagen, was macht die Kartoffel hier? Das ist kein Gemüse.
Ja, aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst, also von da herein. Das ist ja eigentlich nur eine Kategorisierung, die, wenn Sie so wollen, auch willkürlich ist.
Kommt die Kartoffel klar mit dem salzigen Boden?
Nee, nicht so richtig. Ja, aber wissen wir was, wir haben ja nicht nur salzhaltige Böden, wir haben ja auch noch Böden, die durchaus geeignet sind, um Kartoffeln zu kultivieren. Also von da herein, ich glaube, keine Panik. Ja.
Aber jetzt kommen wir zu den zukünftigen Lebensmitteln, zu den Sachen, die vielleicht in Zukunft eine viel, viel größere Rolle in unseren Küchen spielen werden und die Sie, ja, wahrscheinlich, vielleicht erklären Sie das mal, die Sie entdeckt haben oder wo Sie wussten, naja, mein Gott, also wir haben es vorhin am Beispiel der Alge besprochen, Ich habe diese ganzen Rezepte gefunden, aber natürlich kennen wir aus der fernöstlichen Küche schon die Alge, das gilt übrigens für Quallen auch, beispielsweise in Korea oder auch in China, dass sie schon verarbeitet werden, genau. Aber haben Sie dann einfach geguckt, was gibt es denn da irgendwo schon oder ist das einfach erdacht, mehr oder weniger?
Nein, das ist eigentlich aus diesem Gedanken entstanden, dass wir sagen wollen, wir möchten nachhaltig produzieren, also mehr Biodiversität reinbringen, wir möchten ressourcenschonend arbeiten und wir möchten eben auch nahe an den Konsumentinnen kultivieren, also im urbanen Raum. Und da sind wir eben auf diese ausgewählten alternativen Nahrungsquellen gekommen, weil wir nämlich die in einem geschlossenen System kultivieren können und weil wir die auch mit Salzwasser kultivieren können, beziehungsweise mit wenig Frischwasser. Und was noch hinzukommt, dass sie ernährungsphysiologisch sehr anspruchsvoll sind, also durchaus eben auch Inhaltsstoffe haben, die gut sind für die menschliche Ernährung.
Aber trotzdem habe ich da jetzt wieder so Klischees natürlich vor Augen, wenn ich mir jetzt denke, okay, die Frau Professor Schreiner, wir fahren mit dem Fahrrad durchs alte Land bei Hamburg und sehen an diesen wunderbaren Bäume die Äpfel. Und dann sagen Sie, ja, Moment mal, aber Future Food bedeutet, ich ziehe euch irgendeine Alge aus so einem Brackwasser, was ich nie gewechselt habe.
Nee, das sagt sie ja gar nicht, überhaupt nicht. Also erstmal hat der Apfel seine Berechtigung, genauso wie die Alge. Und die Alge ziehen wir nicht aus dem Brackwasser, sondern wir haben bestimmte Kultivierungssysteme unter ganz kontrollierten Bedingungen, wo diese Alge, die ursprünglich im Brackwasser beheimatet ist, dann unter ganz definierten Bedingungen kultiviert wird. Wir wollen ja ausschließen, dass sie krank werden davon.
Aber wie könnte ich gesund werden davon? Weil natürlich habe ich immer den Japaner unter dem generellen Verdacht, dass er ein ganz gesundes Essen macht und dass alle Leute in Japan nicht ohne Grund 150 Jahre alt werden.
Genau.
Aber trotzdem ist natürlich, wenn ich jetzt diese 1197 Rezepte, die ich gefunden habe, die kenne ich natürlich noch nicht wirklich. Weil ich immer denke, ja, Alge, so, was mache ich jetzt? Warum gefällt Ihnen die Alge so gut?
Wir haben ja durchaus auch den Trend, wenn man gerade in den Bereich der jungen Konsumentinnen und Konsumenten sieht, dass doch sehr stark vegane, vegetarische Ernährungsweise dort vertreten ist. Und das unter anderem eben auch, sagen wir mal, aus ethischen Gründen, Tierwohl oder nachhaltig sich zu ernähren. Wir brauchen ja dann Alternativen dazu. Wie bekomme ich zum Beispiel Vitamin B12, was wir alle brauchen, wenn ich keine tierischen Produkte habe? Wie bekomme ich die in die veganen oder vegetarischen Produkte? Algen wären eine Möglichkeit. Oder wie decke ich auch den Proteinbedarf solcher Bevölkerungsgruppen? Auch da kann man eben wunderbar mit Algen oder auch mit Halophyten oder wenn wir auch hoffentlich irgendwie das hinkriegen, auch mit einer Vielzahl an Algen dieses Problem in den Griff bekommen oder Alternativen schaffen. Es gibt ja nicht nur die Alge, sondern es gibt vielfältige Algen und alle oder viele davon sind eben wirklich interessant, was sie an Inhaltsstoffen zu bieten haben.
Welches ist die köstlichste Alge, die Sie kennen?
Oh, ich glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Ja, es gibt welche, die schmecken wie leicht salziger, frischer Meeressalat. Die andere gibt es, wenn Sie die ins heiße Fett werfen, schmeckt wie Speck. Wenn Sie Makroalgen in Rot und Grün kombinieren, können Sie Sachen rausbekommen, schmeckt wie Thunfischdip. Also es ist alles möglich und alles denkbar. Und da kann man einfach nicht die Alge schlicht als nur eine Alge sehen, sondern da gibt es eine ganz große Bandbreite und man muss gucken, was nach dem Verwendungszweck gut geeignet erscheint.
Jetzt könnten Sie uns erklären, was das ist, was Sie mit Halophyten beschreiben.
Naja, Halophyten sind Pflanzen, die auf salzhaltigen Standorten wachsen können. Und wenn wir also in unserem System mit Salzwasser arbeiten wollen, deswegen also diese Auswahl dieser Halophyten. Und Quinoa haben Sie ja schon genannt, ist zum Beispiel eine Halophyte. Wir arbeiten aber auch mit einer Halophyte, die kommt aus dem Bereich der Kohlgewächse. Also auch solche Aspekte haben wir mit drin, sodass sie durchaus ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben und auch ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe.
Aber wie ist das, was normalerweise mit Gemüse einhergeht oder Gemüseernährung einhergeht, ist immer dieses Argument der Frische, dass das frisch geerntet ist, dass es reif geworden ist gerade eben, dass es von der Sonne beschienen ist, dass das vom gesunden Regen beregnet wurde. Wie funktioniert das? Weil die Sachen, die Sie jetzt sagen, es schwingt halt immer noch so ein bisschen Laboratoriumsatmosphäre
durch die Gegend. Also was wir machen, wir arbeiten wirklich in einem Indoor-System, also nicht draußen. Ein Gewächshaus wäre ja auch ein Indoor-System, wenn man sich das vorstellt. Wir wollen aber wirklich, sagen wir mal, wenn wir in die Stadt gehen, Räume besetzen, die einfach sonst leer stehen würden, wie Keller oder Tunnelsysteme, was immer man sich da denken kann, und haben deswegen viel kleinere Kompartimente. Und was wir machen, wir schaffen einfach ein künstliches Umfeld, was doch genauso gut ist wie ein natürliches Umfeld. Die solche Sonneneinstrahlung, das gleiche Wasser, aber nur eben so oder so spezifisch, wie es gerade für diese Halophyte gut fürs Wachstum geeignet ist.
Wie sind Sie darauf gekommen zu sagen, wir werden so, das mit den Tunneln beeindruckt mich am meisten, weil ich mir vorgestellt habe, da kommen dann Leute von einem ausgewachsenen Leibniz-Institut und sagen, da vorne dieser Tunnel würde uns interessieren. Warum in Tunneln? Warum auf so Brachflächen?
Ja, wir möchten ja gerne im urbanen Raum produzieren, nämlich da, wo die ganzen Konsumentinnen und Konsumenten sitzen. Das ist der größte Teil der Bevölkerung und wir wollen kurze Transportwege. Wir wollen ja nachhaltig sein. Wir wollen ja nicht lange das Produkt lagern. Sie haben ja gerade von Frische gesprochen. Wenn Sie hier unten im Keller was hätten, könnten Sie sagen, oh Mann, ich gehe jetzt mal runter und die Kantine, die heute was anbietet mit frischem Salat, erntet da unten.
Ich wollte nicht unsere Kantine jemals mit Frische in Zusammenhang bringen.
Aber sie könnte es ja vielleicht mal werden. Es könnte ja vielleicht mal werden. Also Sie müssten denen mal vorschlagen, unsere Kompartimente zu haben, dann wäre das vielleicht wirklich mal etwas, was Ihre Kantine frischemäßig aufpeppt.
Nee, aber spielen wir den Gedanken mal weiter. Also ich gehe jetzt hier zu unserer Gebäudeverwaltung im RBB und sage, hier das Haus des Rundfunks, das älteste unabhängige Funkhaus der Welt, was wir sie tatsächlich sind. Mhm. Das möchte sich jetzt erstmals auch Nahrungsmittel zumindest teilunabhängig machen. Mhm. Ich würde gerne im Keller, angeleitet von der Agrarwissenschaftlerin Professor Monika Schreiner, Kompartimente, wie sie es immer sagen, aufmachen. Genau. Ja, was geschieht dann? Aber ich kann nicht hier unten bei uns im Keller Quinoa pflanzen.
Warum nicht?
Kommen Sie zu uns,
das ist durchaus machbar. Wir könnten das sogar Ihren skeptischen Facility Manager auch vorstellen. Ja, wir haben eine VR-Brille, wo Sie genau sehen können,
Sie können das mit Virtual Reality machen.
Können Sie einfach in den Raum gehen oder mit Augmented Reality und werden sehen, wie wir unsere Kompartimente, die einfach aus einem leichten Werkstoff gebaute große Behälter sind, in denen wir eben dann die Algen oder die Halophyten oder beides zusammen kultivieren, zusammen mit den Quallen zum Beispiel.
Jetzt ist das haben Sie mir schon erklärt, unter Ihrem Konsortium, also dem Food for Future Konsortium, sind ja unterschiedliche Institute zusammengefasst, längst nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern zum Beispiel auch in Bremen.
Richtig.
Wir wollen ja auch darüber reden, schließlich ist unser gefährlicher Gedanke, in Zukunft werden wir essen, was uns heute noch nicht schmeckt. Das Thema Qualle haben wir beispielsweise angesprochen. Ja. Warum ist die Qualle so attraktiv für Ihre Forschung?
Wir denken einfach, oder meine Kollegen eben haben auch die Idee entwickelt, oder es ist offensichtlich eigentlich, wir hatten doch gerade den Tag, wo eben schon gesagt wurde, der Weltfischbestand ist überfischt, wir müssten jetzt eigentlich aufhören. Und Meer liefert ja nicht nur Fisch, es liefert ja auch die Algen oder es liefert auch in großen Mengen Quallen. Nun kann man nicht jede Qualle fürs Essen verwenden, aber viele Quallen. Und davon haben wir wirklich ganz viele verschiedene und auch in großen Mengen. Warum nicht also auch die Quallen nutzen? Hinzu kommt auch noch, genauso wie bei den Makroalgen, sind in den Quallen Inhaltsstoffe. Wir haben ja die Carotinoide angesprochen, da gibt es ein ganz bestimmtes, nämlich das Pyridinin, ja, was sie sonst nirgendwo finden. Auch das können wir wieder nutzen.
Aber trotzdem, Frau Schreiner,
Und ich will auch noch hinaus. Ich lasse Sie jetzt nicht ausreden. Sie wollen ja wieder sagen, ob das schmeckt oder so.
Genau.
Ja, genau. Und wir haben die ganze Zeit ja nicht im Kopf, dass Sie die Qualle in ihrer Gesamtheit essen oder das Insekt, sondern dass wir sagen,
das haben wir ja noch gar nicht thematisiert.
Ja, genau. Aber weil Sie ja, Ihre Frage tendiert ja auch schon dahin, ob uns das in Zukunft auch noch wirklich schmeckt. Und ich sage Ihnen, es wird schmecken, denn wir extrahieren auch einzelne Inhaltsstoffe daraus und kombinieren diese Inhaltsstoffe oder substituieren diese in einem traditionellen Lebensmittel. Also wir hätten zum Beispiel Quallenproteine in Pasta drin oder im Brot drin oder in Chips. Sie schmecken natürlich eine ganz andere sensorische Note, als sie vielleicht gewohnt sind, aber es ist ein tradiertes Lebensmittel, an das wir gewohnt sind, was unserer Genusskultur entspricht. Ich will nicht, dass Sie Quallen oder so unbedingt auf dem Tisch haben. Sie können es gerne, aber Sie müssen
nicht.
Haben
Sie das schon mal probiert?
Qualle, ich habe es in Asien gegessen. Ja, auch Makroalgen natürlich und auch Insekten hier probiert. Ich finde, mit den Insekten, ganze Insekten kann man auch machen. Mit Schokolade drum schmeckt wie Schokokrossis. Finde ich ziemlich gut. Und ansonsten eben auch dort denken wir dran, die Proteine zu extrahieren. Und gibt es schon sowas wie zum Beispiel Brot mit Insektenmehl drin. Schmeckt gleich nussig. Man muss es einfach nur mal probieren.
Okay, aber...
Und wenn Sie es nicht wissen würden, würden Sie es vielleicht gar nicht identifizieren.
Das ist höchstwahrscheinlich. Also das heißt, die Qualle, ich werde die Qualle nicht so sehen. Es ist ja tatsächlich erstmal ein Hindernis. Also wenn man nicht jetzt sagen würde, übrigens, das ist gerade eine neue Schokolade, die habe ich mir in so einem Süßigkeitenladen gekauft. Das ist einfach Zartbitter mit Qualle. Da gibt's ja erstmal eine gewisse Reaktion darauf.
Genau. Also je weniger man das thematisiert und je weniger die Konsumentinnen und Konsumenten mitbekommen, dass da solche alternativen Nahrungsmittel drin sind, desto höher ist die Akzeptanz. Je weniger man das sieht als Original, was ich auch verstehen kann. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht unsere Intention. Ja? In Asien geht man da ganz anders an oder in Afrika. Aber hier, unsere westliche Genusskultur ist einfach eine ganz andere und dem muss man gerecht werden.
Mhm.
Ja? Wir verknüpfen, wenn Sie so wollen, Tradition mit neuen Food-Komponenten.
Wenn jetzt tatsächlich wieder Ökologen kommen und sagen, aber Frau Professor Schreiner, das ist ja jetzt nicht sinnvoll, wenn wir die ganze Zeit so sehr fischen, dass es kein Thunfisch, dass es kein Hering mehr in Nord- und Ostsee womöglich gibt, dann ist es ja nicht sinnvoll, wenn wir jetzt dann anfangen, alles was noch da ist, zum Beispiel die Quallen abzufischen.
Deswegen gehen wir ja nicht ins Meer und fischen dort die Quallen ab, sondern wir kultivieren sie hier auf dem Land im Innenland. Indoor-Bereich. Damit haben wir eine Alternative geschaffen und wir machen das Meer nicht ärmer an seinen Mitbewohnern oder Innenwohnern.
Aber nehmen wir an, das würde jetzt tatsächlich Fahrt aufnehmen, also gerade die Sachen, die Sie mit den Insekten sagen, auch Insekten gibt es ja so eine gewisse innere Abwehr bei Menschen, zu sagen, oh ja, statt Schokokrossis nehme ich jetzt eine Schachtel knusprige Heuschrecken mit Schokolade. Wie käme man denn überhaupt, nehmen wir an, das würde sich durchsetzen, die Schokoladenheuschrecke, wie kommt man denn dann an die Tiere?
Wir haben ja selber auch bei uns schon versuchstechnisch solche Populationen. Gerade diese Organismen wie Grillen vermehren sich sehr schnell und in großer Menge. Sie brauchen auch nicht viel Raum. Sie können also eine relativ große Menge in einem vergleichsweise kleinen Raum produzieren. Also
aber das ist ja so ein ganzer Raum voll von...
Die mögen es eng. Sie müssen ihnen natürlich ihre Höhlen und ihre Kuschelmöglichkeiten schaffen. Das ist,
wir Ach, wie schrecklich ja. ist das, wenn ich plötzlich Süßigkeiten esse, wo ich weiß, das ist eine Heuschrecke, die hat gerade noch gekuschelt, Frau Schreiner. Das
Nein.
ist doch furchtbar.
Ja, dann dürften Sie vielleicht auch nicht das Rindersteak essen, wo vorher das Rind gestreichelt worden ist.
Touché.
Ja, also okay, dann muss man wirklich konsequent sein. Dann muss ich eben sagen, wenn ich für Tierwohl stehe, dann muss ich eben Alternativen suchen.
Das ist ja nicht Ihr Credo, sondern Ihr Credo ist Nein. ja, wir nehmen die Heuschrecke. Bei Quallen, da erinnere ich mich tatsächlich, dass auch Dr. Knierim, der Leiter des Berliner Tierparks und Zoos, schon mal auf meine Frage hin, welche Tiere er für nicht so intelligent halten würde. Da hat er sehr lange gezögert, weil er Tiere sehr mag und kam dann auf die Qualle. Also da kann man sagen, okay.
Aber das Argument, deswegen sie zu verzehren, ist auch ein, ich weiß nicht, ein sehr willkürliches Argument.
Aber gibt es denn dafür, weil das ist ja das, was man in Deutschland eigentlich braucht, oder darauf sind wir in Europa auch stolz, dass wir strenge Qualitätskriterien für die Herstellung von Lebensmitteln haben und die auch permanent überprüfen. Ließe sich denn in einem solchen Prozess, jetzt meinetwegen das Herstellen von Lebensmittelinsekten oder von Ernährungsinsekten?
Wird bereits gemacht, das wird bereits überprüft. Wir haben ja da eine europäische Behörde, die sogenannte EFSA. Das wird ganz stark reglementiert und auch überwacht. Quallen dürfen zum Beispiel noch nicht offiziell bei uns in den Verkehr gebracht werden in Europa.
Weil?
Weil sie eben noch zu Novel Food gehören. Da steht die Zulassung noch aus.
Wir forschen also diese
Novel Food, neuartige Lebensmittel. Und das steht noch aus. Bei den Grillen ist es jetzt gerade passiert, mit denen wir arbeiten. Da wird auch viel Wandel passieren. Da wird auch viel Wandel noch in Zukunft sein. Und ich bin mir auch sicher, es wird in Zukunft Nahrungsquellen geben, über die selbst wir noch nicht nachgedacht haben.
Denn danach wollte ich Sie gerade fragen, weil wenn Sie jetzt sagen, also wir haben die Qualle ins Spiel gebracht, die Halophyten, die also womöglich im Tunnel oder sogar im Keller gezüchteten Quinoa-Pflanzen, das ist ja alles unproblematisch, kann man sich alles unproblematisch vorstellen. Wie gesagt, der Weg zur Qualle ist etwas weiter, der Weg zur Schokoheuschrecke ebenfalls. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, okay, das ist denkbar, aber nicht vermittelbar? Gibt es das, wo Sie sagen, da ist der Weg zu weit, das können wir nicht machen?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil ich hätte auch vor der Corona-Krise oder vor der Ukraine-Krise nicht gedacht, was alles machbar ist. Solche Situationen befördern sehr viel die Inspiration und öffnen neue Nischen-Innovationen. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Da hat mich unsere Gegenwart doch anderes gelehrt.
Also jetzt sind wir am Anfang unseres Gesprächs zurückgegangen bis in das Jahr, in dem Sie Ihr Studium abgeschlossen hatten an der Technischen Universität Berlin. Jetzt gucken wir mal ein Stück nach vorne, in 10 oder 15 Jahren. Professor Schreiner, ist es da aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass sich solche Sachen, von denen Sie uns heute hier berichtet haben, dass sie sich dann schon durchgesetzt haben? Das heißt, dass Leute durch ihren ganz normalen Supermarkt gehen und werden feststellen, da sind Nudeln mit Qualle?
Wir haben diese Szenarien genau sowas auch bei uns im Projekt durchgespielt. Und was rauskam, ist, dass solche Szenarien in 10 Jahren bei Makroalgen, bei den Algen, die allermeisten für wahrscheinlich halten. Einfach auch schon, weil die Alge ja schon so klammheimlich Eingang in unsere Ernährung gefunden hat. Das Gleiche ist auch vielleicht nicht in dieser ganzen Bandbreite auch mit den Halophyten möglich, auch weil es eben Gemüsepflanzen sehr ähnlich ist. Bei Insekten und bei den Quallen, glaube ich, sind längere Zeiträume anzudenken. Aber wie gesagt, warten Sie es ab. Die Food-Industrie schläft nicht. Was da für Neuerungen kommen und wer weiß ich, hätten Sie, weiß ich, vor 5 Jahren gedacht, dass Sie In-vitro-Fleisch essen würden oder das eben im Moment total boomt. Ich würde da keine Prognosen wagen.
Und das tut Frau Professor Schreiner nicht als Koordinatorin des Food for Future Konsortiums, das sie ist. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau. Ich darf darauf hinweisen, dass es ein Compartment gibt, in dem besonders gute Podcasts aufbewahrt werden. Das ist die ARD Audiothek und da ist auch dieser Podcast, da sind auch diese gefährlichen Gedanken zu hören. In Zukunft werden wir essen, was uns heute noch nicht schmeckt, hieß heute der gefährliche Gedanke. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Professor Schreiner. Vielen Dank Ihnen.
Ich bedanke mich auch.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.